Wenn man mal so drüber nachdenkt, ist das nicht eine total unnatürliche und komische Situation hier gerade? Wir haben uns so dran gewöhnt, ne? Aber wie viele Leute sind wir heute? 70, vielleicht 80 Leute hier in diesem Raum. Und dann geht einer nach vorne und erzählt was und alle hören zu. Ist irgendwie, wenn man mal drüber nachdenkt, eine komische Situation. Irgendwie unnatürlich. Wie haben das denn Menschen ursprünglich gemacht, wenn man was bereden wollte über den Glauben oder ein Problem hatte, was man lösen wollte? Wahrscheinlich hat man irgendwie sich an den Tisch gesetzt oder in einen Stuhlkreis oder auf Steine von mir aus und hat dann darüber geredet, was das Problem und jeder, der wollte, hat was dazu beigetragen und dann hat man am Ende gesagt, gut, dann kommen wir der Lösung ein bisschen näher oder so. Bis eines Tages mal einer sagte, seid mal alle ganz leise und hört mir zu, was ich zu sagen habe, weil so kommen wir der Problemlösung näher. Eigentlich komisch. Aber ab dann haben die Leute gesagt, ach, das funktioniert ja. Also hat man es überall so gemacht. In der Schule, in der Ausbildung, in der Politik, in der Kirche. Immer sitzen alle da und einer redet und alle hören zu, wenn es gut läuft. Ich habe mal gehört von einer Gemeinde, die war sehr klein geworden über die Jahre. Ist sehr geschrumpft. Und am Ende waren nur noch 10 Leute da. Und wenn die Gottesdienst gefeiert haben, war das so, dass irgendwie im Gottesdienst 5 Leute vorne involviert waren für Musik und Moderation und Predigt und so. Und man im Prinzip gleich viele Leute vorne waren, wie in den Reihen saßen. Und trotzdem saßen die Leute immer noch in den Reihen und guckten so nach vorne und guckten sich eine Frontalveranstaltung an. Bis einer kam und sagte, mit 10 Leuten, lass uns doch einfach mal zusammensetzen und reden. Und das, dann kamen sie auf bessere Ideen. Also ist nicht immer so das Sinnvollste. Was hier passiert ist, ihr schenkt mir eure Aufmerksamkeit. 20 Minuten habe ich eurer Aufmerksamkeit und ich weiß das sehr zu schätzen, denn ich weiß, wie wertvoll das ist. Besonders in unserer heutigen Zeit, heute ist Aufmerksamkeit die wichtigste Währung überhaupt. Weil ich nehme an, ihr alle habt entweder ein Smartphone oder ein Tablet oder einen Computer mit Internetzugang oder zumindest einen Fernseher mit Internetzugang. Also fast alle von euch, würde ich mal sagen, haben diese Möglichkeit. Das heißt, ihr könntet in diesem Moment auch sagen, ich will eine Dokumentation über brütende Enten gucken. Und es wäre kein Problem. Ihr könntet es einfach tun. Oder ihr könntet sagen, ist nett, wie der Markus sich da abmüht, aber ich kann ja auch ohne Probleme einfach die besten Prediger der Welt mir angucken auf YouTube. Gar kein Problem. Auch sofort serviert, kannst du alles haben. Gehen die Live-Klick-Zahlen gerade runter, oder? Leute denken sich, ach, könnte ich ja machen, stimmt. Aufmerksamkeit ist heute der Schlüssel zu allem. Wer Aufmerksamkeit bekommt, kann auch alles andere irgendwie. Im Internet ist Aufmerksamkeit zählbar geworden. Ich weiß ja gar nicht, wie gut ihr mir zuhört. Ihr könnt ja alle sehr aufgeschlossen und aufmerksam gucken, aber in eurem Kopf jongliert gerade ein Affe oder sowas. Das kann ja sein. Aber im Internet kannst du es zählen. Durch Likes, durch Kommentieren, durch Teilen kannst du zählen, wie viel Aufmerksamkeit jemand oder etwas bekommt. Und ab einer bestimmten Schwelle kannst du damit richtig Kohle machen mit Aufmerksamkeit. Richtig Kohle. Dafür muss es ein bisschen mehr sein, als die Aufmerksamkeit, die ich gerade bekomme. Aber wenn du Aufmerksamkeit von einer Menschenmenge bekommst im 6-stelligen Bereich, kannst du davon reich werden. Nur durch die Aufmerksamkeit. Es ist auf der einen Seite viel leichter geworden, auf sich aufmerksam zu machen durchs Internet, aber gleichzeitig auch viel schwerer, weil du eine gigantische Konkurrenz hast. Weil einfach jeder mit einem Gerät und ein paar Klicks irgendetwas beitragen kann und mit in diesem großen Teich ist der Aufmerksamkeitssuchenden. So zum Beispiel hat unser YouTube-Account als Friedenskirche, habe ich heute nur nachgeguckt, stand heute Morgen 305 Abonnenten. Also 305 Leute, die geklickt haben, ja, die Inhalte, die schaue ich mir mal ab und zu an, da lasse ich mir mal liefern. Also doppelt so viel, wie wir Gemeindemitglieder haben, also gar keine schlechte Quote, hat ein bisschen was mit Corona zu tun und der Zeit damals. 305, das ist schon nicht schlecht für so eine kleine durchschnittliche Baptistengemeinde, aber das ICF in Zürich, also eine sehr angesagte, hippe Freikirche, hat 55.000 Abonnenten. Also so mal zur Größenordnung. Und das ist noch kein großer YouTube-Account. Also Es ist immer so eine Sache der Relation mit der Aufmerksamkeit. Aber auch lange vor dem Internet gab es ihn schon, den ständigen Kampf um Aufmerksamkeit. Warum? Weil es ein Grundbedürfnis von uns Menschen ist, dass wir gesehen werden. Nicht verwechseln mit im Mittelpunkt stehen. Lange nicht jeder Mensch mag es, im Mittelpunkt zu stehen. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, gesehen zu werden. Dass jemandem auffällt, dass ich da bin. Und dass ich nicht ignoriert werde mit dem, was ich mitbringe. Dass ich gesehen und anerkannt werde, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und es ist stärker, als wir immer so gerne zugeben wollen, dass es ist. Und jetzt gibt es sehr, sehr unterschiedliche Strategien, Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir alle teilen diesen Wunsch, wenn wir ehrlich sind, dass wir Aufmerksamkeit bekommen, auf verschiedene Art und Weise, aber wir haben sehr unterschiedliche Strategien, wie wir drankommen. Die offensichtlichste Strategie ist immer die Selbstdarstellung. Ja? Schaut her, was ich kann, tada, ja? Und dann zeigt man, was man Tolles kann, zeigt seine Erfolge, hebt so hervor die positiven Seiten an einem selbst und zeigt das allen Leuten. Das mündet dann irgendwann in Angeberei und Selbstüberhöhung. Aber grundsätzlich ist das eine Strategie, um Aufmerksamkeit zu bekommen von anderen. Eine andere, ziemlich offensichtliche, ist Andersartigkeit und Provokation. Indem ich andere provoziere und nerve, kriege ich Aufmerksamkeit. Der typische Klassenclown, wie man das immer nennt. Weil negative Aufmerksamkeit, wenn jemand mit mir schimpft oder jemand mich doof findet, ist immer noch besser als keine Aufmerksamkeit. Ist immer noch besser, als ignoriert zu werden. Aber dann gibt es noch so ein paar Strategien, die nicht so ganz offensichtlich sind. Zum Beispiel ist eine Strategie, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dass man seine eigene Bedürftigkeit ganz stark nach außen kehrt. Und dass man aller Welt zeigt, wie schlecht es einem geht und was man alles für Probleme hat. Damit alle es gut sehen können, weil das erzeugt Mitgefühl bei anderen Menschen und sie kommen mit einem ins Gespräch. Und ich kann dann, man kann das ja übertreiben, man kann das auf einem sehr kleinen Level machen, aber ich zeige halt, wie schlecht es mir geht, dadurch bekomme ich Aufmerksamkeit von anderen Menschen. Auch eine Strategie. Noch eine Strategie ist Kreativität. Ich schreibe ein tolles Lied und dir gefällt es, du hörst es dir an, habe ich deine Aufmerksamkeit. Ich male ein tolles Kunstwerk, dir gefällt es, ich bekomme deine Aufmerksamkeit. Der Comedian Till Reiners hat mal in einer seiner Shows gesagt, das, was da passiert, wenn er sein Comedy-Programm vor den Leuten vorträgt und sie ihm dafür applaudieren, ist eine Gruppentherapie für einen. So hat er das immer genannt. Eine Gruppentherapie für einen. Ich bearbeite hier meine Probleme und ihr helft mir alle dabei. Kreativität kann auch ein Schrei nach Aufmerksamkeit sein. Was auch eine Strategie ist, ist zum Beispiel helfen. Anderen Menschen helfen, sich für andere einsetzen und das kann sehr edel sein, es kann aber auch das Ziel haben, dass der andere mir gegenüber Dankbarkeit zeigt und mit Dankbarkeit bekomme ich eben auch Aufmerksamkeit. Und es gibt bestimmt noch haufenweise Strategien, aber die letzte, die ich hier nennen will, ist Netzwerken. Also, dass ich nicht mehr alleine um Aufmerksamkeit kämpfe, sondern mich mit anderen zusammentue, um für ein Thema und für eine Sache, die uns betrifft, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ihr merkt schon, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man auf sich aufmerksam machen kann. Und wir alle nutzen diese Möglichkeiten und Strategien in unterschiedlichem Ausmaß. Und es ist übrigens auch nichts Schlimmes daran. Es ist nicht verwerflich, dass wenn ich anderen helfe, das auch tue, um Dankbarkeit zu empfangen von anderen. Ja, das ist nicht bösartig oder verwerflich. Es ist eine Art, damit umzugehen, dass ich von anderen gesehen werden möchte. Wie ist denn das jetzt mit Aufmerksamkeit bei Gott? Wie aufmerksam ist Gott eigentlich auf mich und auf mein Leben? Zu Jesu Zeiten haben auf diesem Planeten, man schätzt so, ungefähr 200 Millionen Menschen gelebt. Auf dem ganzen Erdball. Vor 100 Jahren waren es 2 Milliarden. Und letztes Jahr haben wir, so sagen die Statistiken, letztes Jahr haben wir die 8 Milliarden überschritten. Das ist doch ein relatives großes Konkurrenzfeld, oder? Wenn ich Aufmerksamkeit bei Gott bekommen möchte. Und ich merke das immer, wie es uns Menschen völlig unmöglich ist, das zu denken, dass 8 Milliarden Menschen Aufmerksamkeit bei Gott suchen und sie alle bekommen einfach so. Es ist irgendwie für unsere Kategorien undenkbar, dass Gott allen Menschen zuhört und dass Gott alle Menschen sieht, weil es einfach unfassbar, unzählbar viele Menschen sind. Und ich kann es mir gar nicht vorstellen für die Truppe, die jetzt hier sitzt, für uns paar Leute. Wie ist es vorstellbar für 8 Milliarden? Ist es nicht eigentlich eine viel zu große Konkurrenz um Aufmerksamkeit vor Gott? Und schon immer haben deshalb gläubige Menschen all diese Strategien, die ich gerade erwähnt habe, auch vor Gott versucht. Weil wir vielleicht gelernt haben, dass Gott jeden Menschen sieht, aber können wir es wirklich glauben? Können wir es wirklich sicher nachvollziehen? Oder wollen wir sicher gehen und ein bisschen Aufmerksamkeit bei Gott erzeugen? Zum Beispiel, indem wir uns selber besonders heilig darstellen. Ja, besonders gute Christen sind. Noch ein bisschen besser als die anderen. Oder indem wir extra anders sind und provozieren. Vielleicht Gott provozieren. Das klingt erstmal komisch, aber vielleicht bin ich extra ein bisschen schlecht und mache extra ein paar Sachen, die, von denen ich denke, dass sie Gott nicht gefallen, weil dann habe ich nochmal Vergebung nötig, habe ich Aufmerksamkeit. Oder auch die Selbstgeißelung. Sich immer ganz schlecht machen vor Gott und sagen, ich bin so ein schlechter und ich habe schon wieder was falsch gemacht und ich bin so schlecht. Weil ich dann vielleicht auch mitleidige Aufmerksamkeit von Gott bekomme. Oder auch Kreativität, ja, dass man also für Gott seine Kreativität einsetzt. Für Gott, aber auch irgendwie fürs Gesehenwerden. Ich sage das immer, es gibt viele Kollegen von mir und Kolleginnen, die sagen, also so vor Leuten stehen und reden ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Ich mache das eigentlich nur für den Herrn. Und ich denke mir, ja, machst du das nur für den Herrn? Ich glaube es nicht. Es ist auch fürs Gesehenwerden, immer auch das. Es spielt immer auch eine Rolle. Vielleicht helfe ich ja und engagiere mich total stark für das Reich Gottes, nach dem Motto, tu Gutes und sprich darüber, um vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit mehr von Gott zu bekommen. Oder ich netzwerke, ich gründe Gruppen und bin mit denen geistlich unterwegs, im Hauskreis, im Gebetskreis. Vielleicht ja, weil ich denke, wir können auch mit mehreren Menschen vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und das klingt vielleicht alles komisch und du sagst jetzt vielleicht, das ist ja Quatsch vor Gott. Aber wenn ich ehrlich bin, ich habe das alles schon versucht in meinem Leben. Ich habe das alles schon versucht, weil wenn ich wirklich ehrlich bin, dann kämpft die Sehnsucht danach, dass Gott mich sieht und Gott mich wirklich sieht und auf der anderen Seite das nicht glauben können, dass er mich wirklich sieht. Wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig hundertprozentig darin leben, dass er mich sieht, kann ich nicht. Da ist ein Zweifel und da ist ein Nicht-Glauben-Können, dass er mich wirklich, wirklich sieht, immer und überall. Und dazu sagt Jesus in der Bergpredigt auch etwas zu diesem Thema. Wir können das nachlesen in den ersten Versen in Matthäus Kapitel 6. Die lese ich euch mal vor. Jesus sagt da, hütet euch, eure Gerechtigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du also den Armen etwas gibst, häng es nicht an die große Glocke. So verhalten sich die Scheinheiligen in den Synagogen und auf den Straßen, damit die Leute sie bewundern. Amen, das sage ich euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. So bleibt deine Gabe im Verborgenen. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Wenn ihr betet, macht es nicht für die Scheinheiligen. Sie stellen sich zum Beten gerne in die Synagogen und an die Straßenecken, damit die Leute sie sehen können. Amen, das sage ich euch, sie haben damit ihren Lohn schon bekommen. Wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Sprecht eure Gebete nicht gedankenlos vor euch hin wie die Heiden, denn sie meinen, ihr Gebet wird erhört, weil sie viele Worte machen. Macht es nicht so wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn darum bittet. Das sind übrigens die Sätze direkt vor dem Vaterunser. Direkt danach setzt Jesus an und sagt, so sollt ihr beten, Doppelpunkt, und dann kommt das Vaterunser. an das Leben nach der Bergpredigt, an das Leben als die anderen, das bedeutet auch, dass ich vor Gott keine Strategien brauche. Dass ich vor Gott nicht um Aufmerksamkeit zu kämpfen brauche. Nicht vor ihm. Wahrscheinlich immer vor Menschen, aber nicht vor ihm. Jesus sagt uns mit diesem Text, erstens, du kannst dir sicher sein, du hast Gottes Aufmerksamkeit, immer. Er sieht dich, er achtet auf dich, er hört dich, er hat immer ein Ohr für dich. Du musst ihn nicht erst dazu bringen. Und das andere ist, er weiß übrigens schon längst, was du brauchst, bevor du es formulierst, bevor du es überhaupt weißt, weiß er es schon. Bevor du darüber nachdenkst, hat er schon gewusst, was dein Gebet sein wird. Er hat schon gewusst, was du brauchst und er hat schon gewusst, wie er es erfüllt. Und ich finde, das sind Sachen, die hören sich so nach frommen Sätzen an, die wir alle abnicken, aber die sind, das ist schwer zu glauben. Es ist schwer zu glauben. Aber was, wenn es wahr wäre, würde das für dein aktuelles Problem bedeuten? Vielleicht hast du gerade ein Problem, mit dem du dich herumschlägst. Irgendwie was, vielleicht was Kleines, was dich aber sehr nervt mit der Zeit, oder etwas Großes, wo du vor einer großen Lebensfrage stehst. Was würde es bedeuten, wenn Gott dir jetzt sagt, du hast die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit? Und was, wenn er sagen würde, bevor du es ausgesprochen hast zum ersten Mal mir gegenüber, habe ich schon gewusst, ich habe schon Bescheid gewusst und ich wusste schon, wie ich dir helfe. Wenn das für dein aktuelles Problem gilt, dann heißt das, du musst nicht erst Punkte sammeln bei Gott. Sei direkt, sei wie ein Kind zu ihm. Du musst dich nicht verbiegen, du musst nicht jemand anders sein, du musst keine Show machen. Weder vor Gott noch vor Menschen. Du musst nichts leisten und du musst auch im Nachhinein nichts gegenleisten. Du musst Gott nicht helfen, du kannst Gott gar nicht helfen. Und du brauchst auch niemanden, der dich vor Gott ein bisschen größer macht. Komm wie ein Kind. Kinder kommen übrigens, ich weiß das aus eigener Erfahrung, nicht und warten ab, bis ein Gespräch beendet ist, um dann zu sagen, wenn du gerade Zeit hättest, wäre es nett, wenn du dir überlegen könntest, ob du eventuell dich um meine Sache kümmern könntest. Sondern sie kommen, labern volle Kanne in das Gespräch rein, das du gerade führst und sagen ohne Vorrede, was sie brauchen. Sie rufen einfach, ich brauche das. Und das nervt uns Erwachsene immer wieder und dann versuchen wir sie zu erziehen und zu sagen, warte doch bitte mindestens ab, bis ich meinen Satz zu Ende gesprochen habe. Aber es ist genau so. Wir lernen das mit der Zeit, weil wir unter Menschen Etikette lernen und lernen, dass es höflich ist, ein Gespräch nicht zu unterbrechen. Aber vor Gott gilt das nicht. Du kannst zu Gott kommen wie ein Kind. Einfach loslabern. Einfach mit dem raus, was dich beschäftigt. In dem Wissen, er weiß es schon. Und er hat sich schon längst einen Plan zurechtgelegt, wie er dir hilft. Komm wie ein Kind. Das stille Kämmerlein, das ist Luthers Übersetzung von diesem Geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Er spricht vom stillen Kämmerlein und das ist immer missverstanden worden als ein Gebet, das sich zurückzieht ins Private, ja, wo ich nicht nach außen zeige, dass ich eine Beziehung zu Gott habe oder so eine Geheimniskrämerei oder so. Das ist alles nicht gemeint. Es ist nicht gemeint, leise und duckmäuserisch zu sein, sondern es ist gemeint, laut zu sein vor Gott. Laut zu sein vor Gott. Bei ihm hinzukommen und einfach ihn anzulabern und los geht's mit dem, was mich bewegt. Keine Höflichkeitsfloskeln, keine Etikette, kein lieber Herr am Anfang, kein Amen am Ende. Einfach mit dem kommen, was ist. Weil Kinder das so machen und Kinder dürfen das auch so machen. Und wir sind seine Kinder. Es geht darum, nicht die Worte zu machen, die ich vor Menschen brauche. Deswegen geh in dein Zimmer und rede mit Gott so, wie ein Kind redet und nicht so, wie du draußen reden musst, weil du dich an Höflichkeitsdingens halten musst. Das stille Kämmerlein, das bedeutet, in die Aufmerksamkeit Gottes zu gehen, ohne sich von der Aufmerksamkeit der Menschen abhängig zu machen. Für das, was ich mit Gott zu bereden habe, ist es komplett egal, ob du mir jetzt gerade eine Viertelstunde zugehört hast oder deinen Kopf auf Durchzug gestellt hast. Das ist völlig wurscht für das, was ich mit Gott zu bereden habe. Und übrigens auch für das, was du mit Gott zu bereden hast. Und wenn diese Wahrheiten, wenn die gelten, dann macht das was mit meinem Gebetsleben oder macht das was mit meinem Glaubensleben und mit deinem auch. Was da passiert, das kannst du nur rausfinden auf dem Weg. Dafür reichen 20 Minuten Aufmerksamkeit an einem Sonntagmorgen nicht aus. Also mach dich auf den Weg. Mach dich auf diesen Weg. Und der erste Schritt könnte sein, dass du vielleicht heute in dein Zimmer gehst, die Tür zumachst und zu Gott rufst, wie ein Kind ruft. In dem Vertrauen, dass seine Aufmerksamkeit immer bei dir ist, ungetrübt, immer bei dir ist und er schon Bescheid weiß. Probier es aus. Amen.